50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Die nächste Sendung steht auf dem Programm der schwarz-gelben Geschichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auf einen Gast, dem ich nachträglich erstmal zum Geburtstag gratulieren möchte.
Danke schön.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wir dürfen ja hier teilweise verraten, wann wir aufzeichnen. Das war in der letzten Woche auch schon so. Das war einen Tag nach dem Spiel gegen Atletico. Das ist heute auch so. Das war doch ein perfekter Geburtstag, oder nicht?
Ja, besser geht's ja gar nicht. Also waren viele Glückwünsche und auch Nachrichten mit der Prämisse oder mit dem Satz, heute Abend wirst du belohnt von den Jungs und die Jungs haben einen belohnt. Ja. Das war ein herrlicher, unvergessener Abend mal wieder.
Ja, mal wieder. Hat ein bisschen gedauert, haben wir ein bisschen drauf gewartet, aber umso schöner ist das dann natürlich. Du hast dich ganz, ganz viele Jahre, wie viele Jahre insgesamt, um den heiligen Rasen im Stadion gekümmert?
23 Jahre, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja, bin ich dafür ja verantwortlich gewesen. Bin alleine angefangen da, nachher zu zweit, nachher habe ich eine richtige Truppe gehabt. Ja, Maschinen, das Licht, Hybrid. Und dann ist das, ja, ich sag mal, ist das alles ein bisschen leichter gewesen. Im Anfang war es verdammt schwer.
Wie kommt man zu so einem Job eigentlich?
Ja, das war mehr oder weniger ja über den Fußball. Ich war Fußballtrainer in Trostorf Alte Heide in Unna. Da spielte der Neffe von dem Betriebsleiter Horst Lücke aus Oberahn. Und der war Torwarttrainer in Oberahn und der kam dann und sah den Platz, den ich damals schon gehegt und gepflegt habe, da in Unna Alte Heide, von der Stadt übernommen. Und er sagte, er, wer macht das? Und da sagte er, ja, wir bräuchten auch mal einen, der so ein bisschen mithilft. Und dann hat er mich eingeladen zum Spiel, das war in München 60. Da haben wir da, nach dem Spiel sind wir so ein, ja, ich sag mal, so einen Rundgang gemacht und dann bin ich da angefangen, so auf Stundenbasis, mal 4 Stunden, mal 5 Stunden, hab den Klaus Vogt unterstützt, da war das ja noch städtisch, das Stadion. Ich habe dann am Trainingsgelände erst ein bisschen mitgeholfen, habe aber auch viel, ja, ich sag mal, um Parkplätze, Grünanlagen mich gekümmert. Micky Stewitz oder mein Gatten oder da wurde eine Bank gebaut, damit der sich wohlfühlte. Das war ja auch in der Zeit, wo wir vieles selber machen konnten. Wie gesagt, finanziell waren wir da nicht so gut aufgestellt. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden und dann haben wir das Stadion übernehmen müssen. Die Stadt durfte das ja nicht, glaube ich, durfte das nicht mehr machen. Wir mussten das übernehmen. Und das war ja eine Sache, die ich eigentlich so gar nicht wollte und ja auch ein bisschen Schiss vor hatte. Ich komme aus der Brauerei, wir haben eine Landwirtschaft gehabt, der Hof wurde dann zu klein und dann hatten wir einen Greenkeeper aus Süddeutschland eingestellt, Herrn Spielvogel, eigentlich ein guter Mann, aber ja, ich, wie gesagt, der kam so hier vielleicht mit uns nicht, wir mit ihm nicht, mit den Westfalen nicht so zurecht. Und dann hat der nach 4 Wochen wieder aufgehört, weil Matthias Sammer auch sagte, ich komme mit Willi besser zurecht. Und dann musste ich noch zu einem Michael Mayer hin und ich sag Stadion und das ich hab doch gar keine Ahnung davon. Machen Sie mal erst und Bauern können alles. Ich kümmere mich drum, dass wir einen anderen kriegen. Ja, und dabei ist es dann die ganzen Jahre geblieben. Und wie gesagt, Matthias Sammer hat mir da sehr viel auch geholfen, sehr viel Rückendeckung gegeben, wenn es auch mal negative Schlagzahlen gab, wo er sich immer vor mir hingestellt hat. Und da bin ich ihm heute noch dankbar für.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher über dein Verhältnis oder was da passiert ist auch mit Matthias Sammer, weil das ist natürlich ja eine Vereinslegende, müssen wir nicht drüber reden, aber ihr habt auch gerade zu Beginn deiner Tätigkeit natürlich sehr intensiv zusammengearbeitet. Hat man dich dann mehr oder weniger zu deinem Glück gezwungen? Weil ich glaube, jetzt nach diesen 23 Jahren sagst du, es war eine wundervolle Zeit.
Das war oder ist ja ein Wunder. War wahrscheinlich so vorgeschrieben, hat meine Mutter immer gesagt, die nachher auch ganz stolz war. Was heißt gezwungen? Ja, ich musste, was soll ich denn machen? Ich musste es machen. Es musste ja einer den Platz mähen, es musste einer die Linien ziehen. Da war Klaus Vogt auch noch da. Und das Ganze ist, ich weiß noch, die erste Linierung, wo ein Ordner zu mir sagte, auf Süd werden die schon reingelassen. Du weißt ja, hast du schon mal auf die Uhr geguckt? geguckt, dass man erstmal so ein Timing kriegte. Also das war schon zum Glück nicht im Anfang, dass man so drüber nachgedacht hat, wie viel Fernseh, wie viel Zuschauer gucken da drauf, wie du am Linienziehen bist, wie du die Muster im Stadion mäst, dann hätte man sich vielleicht noch mehr einen Kopf gemacht. Man ist da unbedarft drangegangen und hat das Bestmöglichste jetzt versucht, da rauszuholen. Ja, und vieles ist auch, was man damals, wo man erst belächelt wurde, kleinere Maschinen, kleinere Rasenmäher, ist von vielen Kollegen daher auch übernommen worden.
Lass uns über Matthias Sammer sprechen. Hast du gerade eben ja schon erwähnt, ganz besondere, wichtige Person für dich in deiner Zeit bei Borussia Dortmund. Matthias ist ja Anfang der 90er dann aus Italien wieder zurück in die Bundesliga zum BVB gekommen, war ja einer der ganz großen Helden der Meisterschaften und des Champions League Siegs dann 97 und so weiter. Musste dann ja seine Karriere leider früher beenden und dann gab es eine sportlich nicht so erfolgreiche Zeit und dann hat er übernommen mit Udo Lattek zusammen und zwei Jahre später ist er dann als Trainer tatsächlich deutscher Meister geworden. Wie waren die Anfänge so mit ihm, der ja auch als Motzki betitelt wurde, als Hitzkopf, als jemand, der immer auch das Maximum tun wollte für den Erfolg. Hast du da auch ein bisschen Respekt gehabt im Umgang am Anfang oder musstet ihr erstmal ein bisschen warm werden? Wie war das?
Nein, Respekt habe ich vor jedem Trainer oder vor jeder Person, wo man mit zusammenarbeitet, von Anfang an gehabt. Und mir gegenüber war er überhaupt kein Hitzkopf oder im Gegenteil, er hat einem das Vertrauen gegeben, er hat einem zugesprochen, er ist rübergekommen alle 14 Tage nach dem Abschlusstraining und hat im Stadion nochmal nachgeschaut und hat gesagt, Willi, komm, wir walzen nochmal oder wir machen so ein bisschen Gewicht, da hat er immer Salzsäcke noch mal ein, zwei geholt unter Süd und der war immer dafür, ich sag mal, dass man ja nicht zu sehr unter Druck kam. Ja, unter Druck bin ich natürlich dann, weil ich alleine war. Es war ja nicht so wie heute, dass ich Mitarbeiter hatte, wo ich darauf zurückgreifen konnte, dass ich mit 8 oder 10 Leuten eine Spielvorbereitung mache. Ich war ganz alleine, musste alleine mähen, alleine das Schnittgut wegfahren und. Dann der ganze Trubel musste man sich dran gewöhnen. Aber Matthias war immer eine Stütze für mich.
Er war aber, das habe ich ja eben angedeutet, jemand, der auch maximalen Erfolg wollte. Ja? Also hatte der spezielle Wünsche, was du irgendwie vielleicht mit dem Rasen machen solltest oder wie sah das genau aus damals?
Ja, das Wichtigste, dass er glatt war, dass der Ball lief. Das war sein A und O. Und wir waren ja auch, Klaus Vogt und ich, fürs Rabenlo, für das Training, jetzt warten wir ja nur einen Platz, wo er trainieren konnte oder im Winter, war das der erste Platz in Dortmund, der glaube ich zugefroren ist, war keine Rasenheizung drunter. Also da musste man schon alle Register ziehen, dass man da mit der Walze, dass man einen vernünftigen Trainingsplatz hatte, da legte er Wert drauf. Aber er wusste aber auch, was wir da geleistet haben mit zwei Leuten. Ja, also er hat ja auch teilweise zweimal, dreimal am Tag trainiert. Auf einem Platz. Ja, das muss man sich heute mal vorstellen, was das für ein Arbeitsaufwand ist, da wieder Verhältnisse zu schaffen, dass der Platz wieder glatt ist.
Wenn dann jetzt beispielsweise morgens oder vormittags trainiert wurde und er wollte dann noch eine Einheit nachmittags nachschieben, wie lange habt ihr gebraucht, um den Platz dann wieder zu präparieren? Ich meine, wie sieht das aus? Fährt man dann einfach nur mit dem Rasenmäher drüber? Wir stellen uns das vielleicht als so Leute, die keine Ahnung davon haben, so einfach vor. Wie ist das?
Nein, wir haben so Gartengabeln, die haben wir heute noch. Ich habe die damals nochmal speziell, das sind ja meistens 4 Zinken auf 3 Zinken, dann für Rechts- und Linksfüßler dementsprechend abgeschnitten. Das ist dann genau die Breite, wo die Grätsche kommt, also wie eine Schuhgröße ist. Und damit muss man erst, bevor man an zu mähen fängt, natürlich über den Platz und größtmöglichst die größten Löcher, ich sag mal, wieder zu beseitigen, ein bisschen zusammenzuziehen, draufzutreten, damit das wieder glatt wird. Sonst wird der Platz ja, wenn man sofort mit dem Rasenmäher drüber fährt, wird der sehr uneben und dann kriegst du ihn ja gar nicht mehr hin. Ja, da hilft keine Walze oder was weiß ich alles. Da muss dieses Handwerk, das ist das A und O gewesen.
Ist interessant, weil man überlegt sich ja dann, ne, also im Stadion sieht man das ja auch, zur Pause kommen die dann manchmal und versuchen die Löcher dann wieder ein bisschen zu stopfen. Also das ist keine Arbeit im Vorübergehen, insbesondere wenn man das nur zu zweit macht.
Nein, das ist sehr arbeitsintensiv. Wenn man jetzt heute mit 8 Mann da drüber geht, ich sag mal, dann kann man selbst in der Viertelstunde, in der Halbzeit oder nach dem Aufwärmen schon relativ viel beseitigen. Man sieht es ja auch im Stadion, dass man dann die Muster immer nutzt, genau 4 Mann. in einem Muster und gehen dann hoch und runter. Da kann man das Größte beseitigen. Und wie gesagt, die große Erleichterung ist ja auch durch den Hybrid, durch den 16% Kunststoff da drin, dass man lange nicht mehr diese Ausgrätschungen, dass die Brocken fliegen, habe ich früher immer gesagt, das hast du heute nicht mehr so. Das Niveau der Plätze, Trainingszentrum Brakel, das ist ja dementsprechend auch angehoben worden. Man sieht es ja auch an den Verletzungen, die lange nicht mehr so da waren, wo wir damals nur am Ramloch oder in der Roten Ehre trainiert haben. Da ist schon sehr viel, das Niveau hilft natürlich auch für dieses Niveau. Das muss ja auch, oder muss der Verein auch bieten mittlerweile für seine Bundesligamannschaft, damit die auf diesem Niveau spielen können.
Also deutlich komplizierter, als wir uns das wahrscheinlich als Außenstehende überhaupt vorstellen können, weil man denkt, ja, so ein Greenkeeper, was hat er denn den ganzen Tag zu tun? Aber es ist jede Menge tatsächlich. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Gibt es eine besondere Geschichte aus der Zeit Matthias Sammer, weil du ja eben gesagt hast, das war jemand, den du, natürlich, du respektierst alle, aber zu dem du ein besonders gutes Verhältnis hattest?
Da habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu gehabt, auch zu seiner Frau. Und die ja auch immer auf dem Trainingsgelände kam und bei den Trainingsreinheiten dabei war. Und Matthias, der hatte immer natürlich den Wunsch, auch samstags, dass der Platz nochmal gemäht wurde. Was, ja, ich habe es versucht, aber ich kam da an meine Grenzen, weil ich konnte ja auch nicht zu früh anfangen. Und wie gesagt, als Einzelner mit einer Maschine, ja, ich sag mal, den Platz zu mähen war unmöglich. Und dann habe ich mir Folgendes überlegt, pass mal auf, du mähst nur die ersten vier Felder rechts und links. Weil da kam die Mannschaft raus und ich wusste auch immer, wie weit Matthias ging. Ja, also dann war da noch der Hänger mit dem Rasenschnitt, den Mäher habe ich bewusst stehen lassen. Und das ist so ein bisschen psychologisch. Und das, da war dann zufrieden, machte immer den Daumen hoch. Und dann habe ich ihm das nachher natürlich gebeichtet, weil wir eben so ein gutes Verhältnis haben. Wo er nach Stuttgart ging, kam er zum Rabenloh, um sich zu verabschieden von uns. Und dann habe ich ihm das so gesagt. Und ja, da hat er erst auf den Kopf geschüttelt und fing an zu lachen. Ja, und ja, eine schöne Geschichte, die aber keinem geschadet hat. Ja.
Nee, am Ende war es ja auch eine erfolgreiche Zeit mit ihm als Trainer, 2002 ja, Deutscher Meister geworden. Von daher hat er, glaube ich, die allerbesten Erinnerungen, sonst wäre er ja auch mittlerweile nicht wieder zum BVB zurückgekehrt. Dann gab es hinterher natürlich einen Trainer, der in Dortmund unfassbar große Spuren hinterlassen hat. Er war vielleicht der, ja, größte Trainer, den der Verein jemals hatte, Jürgen Klopp, vergleichbar mit Ottmar Hitzfeld, auch wenn sie vom Typ her natürlich ganz, ganz anders sind, gar keine Frage. Hitzfeld eher so ein bisschen in sich gekehrt, der Gentleman, Klopp, der alle mitnimmt. Und das hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, er hat wirklich alle mitgenommen bei Borussia Dortmund. Also für ihn war gefühlt jeder gleich und jeder auch wichtig.
Das Wir-Gefühl, das hat keinen Trainer so gemacht wie Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, der stand auf einmal, klopfte einer an, also meine Tür war immer offen im Büro. Auf einmal stand Jürgen Klopp, so eine Statur, ja, wenn der dich begrüßte oder im Arm, dann musstest du schon immer Angst haben, der erdrückt dich. Der stand in der Tür und sagte, wir treffen uns gleich unten in der Kabine, trommeln mal alle zusammen. Vom Hausmeister, vom Busfahrer, Zeugwart, alle die Putzfrau, die was damit zu tun hatten, mit der Kabine, mit der Profimannschaft, mit der Küche oben. Kerl, wir wurden alle zusammengerufen und saßen zwischen den Spielern unten in der Kabine, das hat es noch nie gegeben. Aber dadurch hat Jürgen Klopp natürlich das, was er haben wollte, dieses Wir-Gefühl. Dass alle, jeden brauchte er, auf jeden, jeder war wichtig, das war, glaube ich, sein Ziel und er hat ja enorme, also was er bewegt hat aus der schlechten Zeit, die deutsche Meisterschaft, ja, er hat, ich nenne es immer, entschuldet durch den Erfolg, das Geld kam wieder, der Verein kam auf stabilen Füßen und das ist ein Dank hier von Jürgen Klopp.
Du hast mir auch vorhin erzählt, dass das sehr besonders war bei der Meisterschaft damals. Alle stürmten natürlich auf den Platz, es war viel los, ja, Tohuwabohu, aber er wusste auch ganz genau, wo du mit deinem Team stehst und er ist dann extra nochmal zu euch gekommen, um sich auch zu bedanken.
Ja, ich habe da heute noch, oder die Fotografen kannte man sich ja, also man kennt sich ja da unten, die natürlich da drauf fielen. Ich sage, von uns läuft hier keiner auf den Platz. Wir wissen, wo unser Platz ist. Der war auf unseren Plätzen hinter der Werbebande. Da standen wir in Höhe der Gästebank und Jürgen machte dann seine Abschlussrunde durch das Stadion, die Zuschauer standen und wo der auf Höhe war von meinen Jungs, kam er rüber. Ja, der stank nach Bier, der war durchnässt vom Bier, umarmte uns und sagte Danke. Ja, sowas, es ist größer wie alles andere, dass so ein Mann in dem Augenblick sein größter Erfolg dann auch an die Jungs denkt. Und das war der ehrliche Jürgen Klopp, der vorher sagte, hol die Putzfrau, hol den Busfahrer, hol den von der Küche. Der dann in dem Erfolg auch zu dem Rasenteam kam, zu den Jungs und sagte Dankeschön.
Hatte der auch Spezialwünsche?
Der war eigentlich so derber, der, also keine besonderen Wünsche, der verließ sich da drauf. Da hatte ich keine großen Probleme mit.
Du hast eben schon mal erzählt vom Hybridrasen, 16% Kunststoff ist da drin. Wie kam es dazu und war das eine gute Sache oder hattest du Zweifel, ob das die richtige Entscheidung ist, als man damals den Rasen gewechselt hat?
Nein, ich wollte das gar nicht. Das kam oder ist, wo Thomas Tuchel kam. Der wollte unbedingt diesen Hybridrasen haben. Und ja, dann sagt man wieder, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und aber er hat sich da durchgesetzt. Hatte mit Uwe Lindau aus München bei den Bayern ein sehr gutes Verhältnis, die schon länger diesen Hybridrasen hatten, der auch das Wachstumslicht hatte, was wir dann auch bekamen und so weiter. Und nachher, wo ich wusste, wie er funktioniert, was ich achten musste, ganze Jahr Wachstum und, sage ich im Nachhinein, eine sehr gute Sache, ein Hybridrasen. Also von der Qualität her, von der Geschwindigkeit her. Und wie gesagt, die Ebenfähigkeit ist bei diesem Hybridrasen doch schon besser wie bei einem normalen Rasen. Ja.
Ich meine, 16%, das ist natürlich auch nicht so extrem viel. Ist das Arbeiten für dich als derjenige, der da mit der Mähmaschine drüber fährt, einfacher? Muss man insgesamt weniger arbeiten? Wie sieht das aus?
Nein, einfacher ist, ja, was heißt einfach? Man muss die Schnitthöhen und so weiter einhalten. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, ein Länderspiel. Ich weiß gar nicht, wer der Bundestrainer war, muss ja der Löw noch gewesen sein. Wir schneiden das immer auf 2,7 und der wollte den auf 2,2 schneiden. Dann habe ich natürlich gesagt, das geht nicht. Ja, warum geht das nicht? Ja, ich sage, ein Kunstrasen wächst nicht wieder. Wenn ich den auf 2,2 schneide, dann ist der da unten. Und wir haben immer damals die Vorgabe gehabt, bei der WM auch 2006, auf 2,7 zu schneiden. Also wie gesagt, sind auch so eine, ja, wo man so ein bisschen drauf achten muss. Ja, also ist ja nachvollziehbar, der Naturrasen wächst wieder und da kann man nachher wieder ein bisschen variieren mit der Schnitthöhe. Und ja, da gibt es schon, Pep Guardiola, der hatte das ja auch in München, der Kollege, wir haben uns immer ausgetauscht, der auch immer diese 2,2 haben wollte. Ja, also das ist aber auch viel, ja, psychologisch, du musst gucken, ja, dass der Platz top aussieht. Durch die Muster sieht er sowieso top aus. Das ist wie beim Essen, das Auge isst mit, ja, und das Auge spielt auch mit, ja.
Erklär mir das mal mit diesen Mustern. Wie funktioniert das? Muss man sich da genau vorher überlegen, wann man wie die Maschine irgendwie erhöht? Wie erstellt man denn diese Muster?
Das ist, wenn man, also man fährt einmal, ich sag mal, auf West, das ist dann das Dunkle. Und wenn ich jetzt vom West wieder zurückfahre mit dem anderen Muster, ist das das Helle. Wenn ich auf Ost stehe, ja, dann sieht das andere dunkel aus und das andere sieht hell aus. Das sind dann diese 5,50 Meter. Bei der WM hatte ich mich mal, also da habe ich mich mal verfahren. Die wollten, das ist ganz verrückt, ich wollte das natürlich auch gar nicht glauben. Die saßen da im ADE, August-Lenz-Haus hatten die da oben ihre Büros eingerichtet und dann kam auf einmal irgendeiner, der war aus Guatemala. Ja, ich kann kein Englisch, also die Verständigung war sehr schwierig und der fuchtelte darum, irgendwas mit dem, ich hätte ein Feld oder, aber es war nachher so, ja. Das ist natürlich dann sehr problematisch, das wieder herzustellen. Dann bürstet man das auf mit einem Besen, was wir hinter der Maschine gemacht haben, und legt das Gras dann wieder um und haben das, sah im ersten Spiel dann nicht so schön aus, aber wir haben es dann wieder hingekriegt. Passiert und.
Ja, ich meine, solche Sachen passieren, da hast du natürlich recht. Ich habe natürlich auch schon Bilder im Internet gesehen, ja, von Kunst. Also wie der Rasen da bemustert wurde, das war pure Kunst. Kennst du solche Bilder auch? Und ist das schwierig, sowas zu erstellen? Weil da muss man ja wirklich auf noch mehr achten, wie man mit der Maschine da drüber fährt.
Ja, wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte da Spaß dran. Der Jörg Bock, den ich bei mir hatte, das war einer der ersten Mitarbeiter überhaupt. Der hatte da mit dem kleinen Meer den Mittelkreis immer gegeneinander gefahren. Und das ist dann zwei Spiele gut gegangen und dann hat die DFL da einen Einwand gehabt, die wollten das nicht. Das sah jetzt so unruhig aus und dann durften wir das nicht mehr machen. Also das ist, man darf nicht zu viel spielen, was ich vorhin sagte. Oder erinnere dich mal dran an so Schachmuster. Dann wirst du auch, das Auge wird rappelig. Und es ist ja auch bei den heutigen Abseitsregelungen und Videobeweis ganz entscheidend, wenn die Linie gezogen wird. Und dafür sind dann eben diese, ich nenne das immer diese Muster, schon wichtig, dass da, ja, dass der Platz, ich will nicht sagen ruht, aber dass der ausgeglichen aussieht. Weil sonst, wenn du noch mehr hin und her fährst von Eckfahne zu Eckfahne oder was weiß ich, was du da alle machen kannst, dann wird der auch zu kribbelig.
Ja, man kennt das, ne? Man sitzt vor dem Fernseher und schaut sich ein Fußballspiel an und manchmal ist das Muster ein klein wenig anders. Das fällt einem ja auch sofort auf. Das ist ja das Interessante. Du hast auch eben von dieser Wachstumsbeleuchtungsanlage gesprochen, ja? Ich meine, dürfen wir hier offen über Zahlen reden? Ist das unfassbar teuer? Wie viel muss man dafür bezahlen und wie viel bringt das eigentlich wirklich?
Ja, um die Zahlen habe ich mich jetzt nicht gekümmert.
Diplomatisch.
Und das bringt enorm viel. Das muss man sich vorstellen. Erste Mal zu Weihnachten. Wir haben am zweiten Weihnachtstag den Rasen im Stadion gemäht, weil ja dieses Wachstumslicht, weil der Rasen durchwächst. Du musst den natürlich Verhältnisse, also du musst auch durchdüngen. Du musst wässern, also das muss man alles berücksichtigen. Und dann riecht am zweiten Weihnachtstag es so wie im Frühjahr, was man von zu Hause her kennt, wenn man so Anfang März oder Ende Februar das erste Mal zu Hause den Rasen mäht und dann diesen frischen Geruch, also ich liebe ihn, wenn der so durch die Nase geht. Aber das hat man dann durch das Wachstumslicht natürlich das ganze Jahr.
Wann hat man denn frei als Greenkeeper? Ich meine, man muss sich ja mehr oder weniger das ganze Jahr über um den Rasen kümmern, dass der vernünftig ist. Und am Wochenende muss er auch regelmäßig arbeiten, weil die Spiele sind.
Also Greenkeeper, ich bin immer oder lege Wert darauf, ist genau wie ein Arzt, wenn er die Doktorarbeit nicht geschrieben hat. Ja, ich bin gelernter Bauer, ich komme vom Bauernhof und habe die Greenkeeper-Ausbildung nicht gemacht. Ich habe mir das alles in Anführungsstriche selber aneignen müssen. War ja auch nicht denkbar, weil ich alleine war oder zu zweit war, dass ich irgendwie zu Deuler und da den Greenkeeper-Schein machen durfte. Aber wie gesagt, man hat das vieles aus dem Bauch gemacht. Das versuchte ich oder habe den heutigen oder Mitarbeitern, die das dann übernehmen oder übernommen haben, auch entscheidet nicht alles hier auf dem Laptop, entscheidet nicht alles übers Telefon oder telefoniert nicht in der Liga rum, entscheidet, so wie Adi Preisler gesagt hat, ist hier auf dem Platz. Das heißt, du musst drüber gehen und musst auch 50% aus dem Bauch entscheiden. Ja, bleibe ich heute mal runter, weil das Wetter sauber ist, was am Schütten ist ohne Ende, dann sollte ich mich am besten ins Auto oder Maschinenpflege machen oder sonst nach Hause fahren, weil ich da mehr kaputt mache wie gut.
Ja, sehr, sehr interessant. Du hast jetzt auch gesagt, ein paar Mal mittlerweile Mitarbeiter, am Anfang alleine gewesen, dann zu zweit gewesen und dann hinterher Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter braucht man und warum sind die so wichtig? Warum ist die Arbeit dann ausreichend für mehrere Leute? Weil man könnte sagen, ja, vielleicht zu zweit oder dritt reicht es auch aus, aber anscheinend ist das ja eine sehr große Beanspruchung, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Trainingsgelände natürlich irgendwann größer geworden ist.
Ja, Trainingsgelände ist dazugekommen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Naturrasenplätze. Auch die Kunstrasenplätze, die da sind, müssen gepflegt werden. Das Stadion braucht eine besondere Pflege. Die Rote Erde ist dazugekommen, die wir jetzt auch mit dem Rasenteam, ich sag mal, übernommen haben und pflegen. Und da braucht man schon, also ich sag mal, jede Menge Leute, 12 oder 16 hatte ich zum Schluss. Und jetzt durch Rote Erde werden wir noch Leute, oder wird der Verein noch Leute einstellen müssen, um auch dieses Niveau, ich sag mal, zu gewährleisten. Und was heutzutage ja auch dazu kommt, ist der Arbeitsschutz oder Arbeitsrecht, wie sie sich nennt. Die müssen nach 10 oder 10,5 Stunden dürfen ja nicht länger arbeiten. Also dadurch musst du ja schon fast mit einer zweiten Truppe fahren. Wenn man so ein Champions League Abend wie gestern Abend, wenn die morgens anfangen müssen und ich sag mal spät in der Nacht, okay, jetzt haben wir keine Verlängerung, kein Elfmeterschießen, dann geht's ja manchmal auch bis Mitternacht. Ja, und dann, oder ich habe dann, oder wir haben dann damals schon mal bei 14 bis 16 Stunden natürlich, ja, darf man gar nicht fast erzählen.
Jetzt ist es zu spät.
Jetzt habe ich es erzählt, ja.
Nein, aber man hat natürlich auch gerade, wenn es so ein Champions-League-Abend ist, unglaublich Spaß daran. Ne? Ist man ja auch noch so voller Adrenalin, dass das wahrscheinlich dann gar nichts ausmacht. Es gab aber auch den einen oder anderen Trainer, der Spezialwünsche hatte. Den hast du dann ein bisschen ausgetrickst.
Ja, wir hatten, oder ja, da war ein Trainer bei, das fing schon dabei an, der trainierte nicht um 10.30 Uhr, immer um 9.30 Uhr. Und dann sagt der Willi, also er möchte, dass er morgens der Platz noch gemäht wird. Kerl, ich sag, Trainer, das geht nicht. Da ist noch der Tau, dann ist es noch nass. Ich sau da nur drin rum. Aber er ließ sich da nicht von abbringen und war immer und ging dann zum Zorki hin und das macht er nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, sagte Zorki, komm, jetzt kauf eine Maschine und dann ist scheißegal, was die kostet, damit der Ruhe gibt. Ich sag, die gibt's doch gar nicht, so ein Ding da im Tau, im Nassen, die da vernünftig mäht. Und dann habe ich mir, ja, so eine Bauchentscheidung. Ein Mitarbeiter kam mit dem Spindelmäher. Ich habe gesagt, lasst mal das Mähwerk runter, stellt's aber nicht ein. Weil das Trainerbüro von den Trainern ist direkt gegenüber von den Profiplätzen, wo die trainieren, 2 und 3. Und dann ist der Mitarbeiter mit dem Mäher gefahren, schön durch die Muster, sind unten nur die Rollen gelaufen. Also es sah optisch aus, als wenn da gemäht würde. Und dann war der Trainer letztendlich zufrieden. Ich war zufrieden und wir haben es dann immer so gehandhabt, wenn er morgens um 9.30 Uhr trainiert hat, sind wir dann mit den Rollen da drüber gefahren und hatten Ruhe. Mhm. Ja.
Ja, hat wunderbar funktioniert. Hat sehr, sehr gut funktioniert sogar. Welcher Rasen ist denn eigentlich besser, der von dir gemäht oder der in Wimbledon?
In Wimbledon war ich noch nicht. Man sieht das nur im Fernsehen, natürlich interessiert einen das. Das sind auch andere Klimatinage, also vom Klima her Verhältnisse. Die Engländer waren uns ja auch mit dem Brit schon lange voraus. Ich bin heute noch begeistert, wenn ich dann die Premier League da, die Spiele sehe, was da für eine Rasenqualität geboten wird. Das ist wie ein Teppich, das ist vom Allerfeinsten. Das ist auch im ganz, also jetzt nichts gegen unser, wir hier in der Liga versuchen auch alles, aber die Mittel sind auch hier, ich bin ja so angefangen ohne Mittel. Ich weiß, wie schwer es auch kleine Vereine haben, die lange nicht, ich sag mal, keine Hybrid haben, das Wachstumslicht nicht haben. Die haben vielleicht einen, ich habe sie mal Roman Weinfeller Lampe genannt, so eine kleine Lampe, die wenn wir am 5-Meter Raum stehen hatten im Anfang. Und dann weiß ich es um die klimaschädlichen Verhältnisse. Vor 2 Jahren wurde alles braun, da hast du nicht genug Wasser auf die Plätze gekriegt. Und jetzt, wenn wir jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr in so vielen Niederschlägen oder was jetzt am Montag und gestern Morgen runtergekommen ist, toi, 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 dass wir den Hybridrasen haben im Stadion. Das läuft ab wie im Filter. Wo ich angefangen will bei diesen Niederschlägen, ich glaube, da hätte das Wasser 3-4 Zentimeter am Platz gestanden.
Das sind natürlich dann Verhältnisse, da kann man ja gar kein Fußball spielen. Aber ich habe da noch eine letzte Frage, weil du gesagt hast, die Premier League Vereine, die sind der Bundesliga da so voraus, aber Borussia Dortmund kann mit dem Rasen mit der Premier League mithalten, nehme ich mal an.
Borussia Dortmund kann da mithalten und es ziehen ja viele Vereine nach. Leverkusen zum Beispiel, wir haben ja jahrelang auch immer den ersten Platz gemacht, aber andere Vereine, ja, die, wie gesagt, das ist gut, die haben noch mehr Lampen, noch mehr wie wir. Ich glaube, wir haben jetzt 3, 6, 9 plus ein paar kleine Lampen. In Leverkusen, ich glaube, der hat das Doppelte. Also für den ganzen Platz stehen die Lampen und dann kann man dementsprechend auch diese Qualität bieten.
Jetzt fällt mir aber eine Sache zum Ende hin noch ein, weil du machst das ganze Jahr nicht mehr. Bist du trotzdem noch regelmäßig im Austausch mit den alten Kollegen? Wollen die vielleicht ab und an nochmal einen Rat haben? Wie oft gehst du eigentlich noch ins Stadion?
Im Stadion, da gehen die Kinder hauptsächlich hin. Meine beiden Karten sind eben auch relativ genau hinter den Mitarbeitern in der ersten Reihe, neben der Gästekabine. Bank, wir nehmen der Gästebank, aber ich möchte da jetzt nicht als Oberlehrer oder als Besserwisser jetzt da, wenn Sie einen Wunsch haben, rufen Sie an, können Sie anrufen, kann man Ratschläge geben, aber Sie müssen auch jetzt, ich sag mal, Ihren Weg gehen. Sie haben lange, die haben aufgepasst, Sie haben es gelernt, aber jeder macht es ein bisschen anders. Wie gesagt, ich komme auch von der anderen Seite, ich komme hier mehr aus dem Bauch. Die anderen, jetzt die Jungs, das soll nicht negativ sein, die auch der den Greenkeeper Schein hat und die kommen natürlich von der anderen Seite und die müssen sich dann auch finden. Das ist auch das ist ja wie ein Trainer. Ich komme jetzt nochmal auf Jürgen Klopp im 7. Jahr. Der hat ja nichts anderes gemacht. Im Gegenteil, er hatte noch einen Rasenmäher mehr, Mkhitaryan und die besten Kader überhaupt zu der Zeit. Und plötzlich funktionierte er es nicht. Ja, der hat ja nichts verkehrt gemacht. Das haben wir auch, oder habe ich schon mal einem Trainer gesagt, du gehst mit Menschen um, ich gehe mit der Natur um. Ja, manchmal gelingt dir alles und manchmal hast du auch Pech damit. Ja, dass eine Krankheit kommt, ja, und der Trainer hat vielleicht Pech, dass die Spieler außer Form sind. Aber aus welchen Gründen auch immer.
Ja, das kann und ab und an mal passieren. Vermisst du es denn? Vermisst du diesen Geruch des Rasens?
Den vermisse ich, der ganze Job, das vermisst man. Der ganze Tag war ausgefüllt, Action. Man bleibt jung dabei, der Umgang mit den Mitarbeitern, der Umgang mit den anderen. Und das, ich hatte mich ja nicht zum Schluss, sondern auch in der ganzen Zeit um viele Sachen. Das Trainingszentrum in Brakel durfte ich mitbegleiten, mitbauen vor Ort. Und das ist eine Zeit, ja, die einfach nicht zu beschreiben ist.
Wir haben es hoffentlich trotzdem geschafft in den vergangenen, ja, gut 30 Minuten. Es war ein tolles Gespräch, schöne Anekdoten und man kann auch mal sehen, ne? Das ist weit mehr als einfach nur den Rasen mähen, wenn man so einen Rasen intakt halten muss. Herzlichen Dank, Willi. Freue mich sehr, bitte, dass du am Tag nach deinem Geburtstag Zeit gefunden hast, hier mit dabei zu sein. Und eine Ausgabe, die gibt's noch in der kommenden Woche. Dann heißt es nochmal schwarz-gelbe Geschichten rund um das schönste Stadion der Welt. Also in 7 Tagen sehen wir oder hören wir uns wieder. Bis dann.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna, dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna, füreinander da.